Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bahn will die Probleme am Mainzer Hauptbahnhof schrittweise beheben und in der letzten Augustwoche den vollen Betrieb wieder aufnehmen. Das ist das Ergebnis eines Krisengesprächs in Mainz, an dem heute Unternehmensvertreter, Landespolitiker und Gewerkschafter teilnahmen. Seit mehr als einer Woche fallen Züge aus, weil von 15 Fahrdienstleitern etwa die Hälfte krank oder im Urlaub ist.
Zugausfälle, Umleitungen, Verwirrung. Während das Chaos am Mainzer Hauptbahnhof weiterging, suchten Landespolitik, Bahn und Gewerkschaft am runden Tisch nach einer Lösung des Problems. Anderthalb Stunden saßen sie in Mainz zusammen.
Ich glaube, dass das Ergebnis am heutigen Tag zwar kein umfassend zufriedenstellendes Ergebnis ist, aber wir wenigstens signalisieren können, es gibt Linderungen, es gibt vor allem Perspektive, auch was die mittel- und die langfristige Entwicklung gibt, auch mit Bezug auf die Beschäftigten. Ich glaube, auch das ist ein wichtiges Ergebnis des heutigen Tages.
Von Ende August an soll in Mainz wieder alles regulär laufen. Bis dahin aber bleibt es dabei. Ein Großteil der Fernzüge fährt an der Stadt vorbei. Viele Nahverkehrszüge fallen aus. Allerdings soll von kommender Woche an, zumindest im Berufsverkehr morgens, der Zugverkehr wieder besser laufen. Das ist Teil des 10-Punkte-Programms, das die Bahn heute vorgestellt hat. Langfristig hat die Bahn bekräftigt, mehr Fahrdienstleiter auszubilden.
Ich kann Ihnen versichern, dass ich auch aus persönlicher Motivation heraus, natürlich auch aus geschäftlicher Motivation heraus, alles tun werde, dass das nicht nochmal passiert.
Der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gehen die Pläne von heute noch nicht weit genug.
Wir werden nicht locker lassen, bis Ruhetage wieder Ruhetage für die Menschen sind, die bei der Eisenbahn arbeiten und nicht genutzt werden, um Unterbestände abzudecken. Wir werden nicht locker lassen, bis Urlaub wieder genommen werden kann.
Nein, eine schnelle Lösung für Mainz gibt es wohl nicht. Der Hauptbahnhof der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wird auch die kommenden zwei Wochen noch mit starken Beeinträchtigungen zu kämpfen haben. Und auch das generelle Personalproblem der Bahn ist damit längst nicht gelöst. Morgen aber steht ja schon der nächste Gipfel an.
Das Bahnchaos in Mainz ist mittlerweile zum Politikum geworden. Die SPD beantragte für Freitag eine Sondersitzung des Bundestagsverkehrsausschusses. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will die Personalsituation bei der gesamten Bahn überprüfen. Kritiker sehen als Ursache für die Probleme die Privatisierungspläne und den Sparkurs des früheren Bahnchefs Medorn. Über Jahre wurden gerade in der Netzsparte jährlich tausende Stellen abgebaut.
Was den Mainzer Bahnkunden gerade passiert, kennen die Berliner S-Bahn-Benutzer schon länger. Auch hier Personalmangel, zudem gab es geringe Werkstattkapazitäten und zu wenig Züge. In Berlin fielen deshalb in der Vergangenheit zahlreiche Züge aus. Das Netz, die Grundlage allen Zugverkehrs in Deutschland, ist sanierungsbedürftig, sagen Experten. Einer der Knackpunkte, die Stellwerke. Sie sind zum Teil 100 Jahre alt. Pro Jahr müssten 600 Millionen Euro investiert werden, 10 Jahre lang, um sie auf den Stand der Technik zu bringen, so der Verband der Bahnindustrie. Zudem muss die Bahn mehr Personal einstellen, doch Auszubildende sind schwerer zu bekommen als noch vor Jahren. Und wenn sich im Sommer die Klimaanlagen in den ICE-Zügen ausstellen, weil es zu heiß ist, ist das auch kein Aushängeschild für ein hochentwickeltes Industrieland.
Die ausländischen Kunden schauen allerdings auch sehr genau auf den deutschen Verkehrstechnikmarkt, auf den Schienenverkehrsmarkt und beäugen ihn kritisch. Das heißt, wir sind sehr besorgt und hoffen, dass dort keine nachhaltige Imageschädigung für unsere Exporteure passiert.
Doch auch die Bahnindustrie macht der Deutschen Bahn das Leben schwer, weil sie versprochene neue ICE-Züge nicht pünktlich ausliefern kann. Bei allen Baustellen der Bahn ist Experten klar, schnelle Lösungen wird es weder beim Personal noch bei der Technik geben. Und es wird viel Geld kosten.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem wirft dort eine Verkehrsberaterin einen Blick auf die Personalpolitik bei der Bahn. Der Mangel an Pflegekräften in Deutschland macht nach Überzeugung von Experten neue zentrale Weichenstellungen erforderlich. Es könnten Zehntausende zusätzliche Pfleger innerhalb von 15 Monaten eingestellt werden, wenn Bund, Länder und Verbände an einem Strang zögen, erklärte heute der Arbeitgeberverband Pflege. In einem Pilotprojekt sollen etwa 150 Hilfskräfte aus China innerhalb eines Jahres in Deutschland ihre Arbeit aufnehmen.
Die meisten Handgriffe bewältigt Hannelore Schüler noch allein. Ganz ohne Unterstützung kommt die 87-Jährige aber nicht mehr aus. Doch in der Altenpflege wird es eng, die Zahl der Pflegebedürftigen wächst. 2011 waren in Deutschland 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig. Für 2030 geht das Statistische Bundesamt schon von 3,4 Millionen aus. Auch die müssen dann betreut werden. Dabei haben die Heime wie hier in Berlin schon heute Personalprobleme.
Wir haben das Glück, dass wir momentan sehr viele junge Menschen ausbilden in der Altenpflege. Und zwei dieser Auszubildenden werden im September ihre Ausbildung beenden und werden dann hier auch beginnen als Altenpflegekräfte.
Durchschnittlich dauert es trotzdem 3 bis 4 Monate, bis eine Stelle besetzt werden kann. Insgesamt fehlen 30.000 Fachkräfte. Um gegenzusteuern, wird seit 2 Jahren in China ausgebildet. 150 chinesische Pfleger sollen noch in diesem Jahr in Deutschlands Heimen für Entlastung sorgen. Nur mit deutschen und europäischen Fachkräften sei die Arbeit nicht zu leisten, sagt der Arbeitgeberverband. Schon heute seien die Mitarbeiter an der Belastungsgrenze.
Ganz wichtig ist, dass wir die Pflegekräfte, die wir heute haben, binden, indem wir sie entlasten. Und wir können sie hauptsächlich entlasten, indem wir zusätzliche Mitarbeiter in die Pflege bekommen, die Leute, die jetzt da sind, entlasten.
Doch dafür müsse Deutschland bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse flexibler werden. Behördendschungel und langfristige Verfahren könne sich die Pflege nicht leisten. Altenpfleger, ein Beruf mit Zukunft, aber nur, wenn er auch attraktiv gestaltet wird.
Die Verbraucher mussten im Juli deutlich mehr für Lebensmittel ausgeben als vor einem Jahr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Preise um 5,7%. Kartoffeln verteuerten sich um mehr als 40%, bei Butter waren es mehr als 30%. Der Handel rechnet nicht damit, dass der Preisdruck in den kommenden Monaten nachlassen wird. Gründe seien die Schwankungen beim Wetter, die sich auf die Ernte auswirkten, und die weltweit steigende Nachfrage nach Agrarrohstoffen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes macht auf Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem aufmerksam. Einer Umfrage zufolge fühlt sich jeder 4. Schüler oder Student mit ausländischen Wurzeln ausgegrenzt. Die Benachteiligungen auch von jungen Menschen mit Behinderungen wirkten sich negativ auf Bildungserfolg und Motivation aus. Generell seien Klagen über Diskriminierung auch im Arbeitsleben an der Tagesordnung.
Enes hat Glück. An seiner Schule gibt es einen türkischen Sozialarbeiter, der hilft ihm, wenn er sich benachteiligt fühlt.
Wir reden, wir tauschen uns aus und ja, also, es macht auch Spaß.
Denn Kinder mit Migrationshintergrund haben in der Schule häufig den Eindruck, diskriminiert zu werden.
Bei der Benotung oder irgendwie in den Pausen, wenn die Lehrer die Schüler ansprechen, dass sie dann halt irgendwie anders behandelt werden. Das sind natürlich gefühlte Werte oft, ne? Die empfinden das so. Ob das so ist, will ich mal dahinstellen.
Hänseleien, Benachteiligung, Ausgrenzung. Ein Viertel aller Schüler mit Migrationshintergrund hat solche Erfahrungen gemacht. Das zeigt die Studie der Antidiskriminierungsstelle, die heute dem Bundestag zugeleitet wurde.
Das müssen wir ernst nehmen, denn solche Befunde sagen ja auch, dass diese Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich nicht genauso teilhaben können wie die anderen.
Und das könne sich Deutschland langfristig nicht leisten. Man brauche alle klugen Köpfe.
Junge Migranten bleiben auf der Strecke, wenn es darum geht, Erfolge in der Schule vorzuzeichnen. Und das liegt nicht nur an den Schülern, das liegt auch an den Strukturen. Die Schule trennt sie zu früh, sie werden zu wenig gefördert und es gibt auch Barrieren in den Köpfen, die ihnen nichts zutrauen.
Als ersten Schritt regt die Studie die Einrichtung von Beschwerdestellen bei den Ländern an. Die sollen nicht nur Migranten offenstehen, sondern auch homosexuellen, Behinderten oder deutschen Kindern, die sich etwa in überwiegend von Ausländern bewohnten Stadtvierteln diskriminiert fühlen.
Am Tag vor den ersten Nahost-Friedensverhandlungen seit Jahren sendet Israel widersprüchliche Signale. Der oberste Gerichtshof in Jerusalem schuf die Voraussetzungen für die Freilassung von mehr als 100 palästinensischen Gefangenen, indem er eine Beschwerde dagegen ablehnte. Unterdessen bekräftigte die Regierung ihre umstrittene Siedlungspolitik und kündigte den Bau von 900 weiteren Wohnungen zur Erweiterung des jüdischen Viertels Gilo in Ost-Jerusalem an. Im westafrikanischen Mali ist die Stichwahl um die Präsidentschaft entschieden. Das Amt wird der frühere Premierminister Keita übernehmen. Sein Rivale, Ex-Finanzminister Cissé, gratulierte dem Sieger, noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren. 1,5 Jahre, nachdem das Militär in Mali geputscht hatte und Islamisten die Vorherrschaft über den Norden gewonnen hatten, will Keita das Land stabilisieren. Internationale Wahlbeobachter nannten die Abstimmung glaubwürdig und transparent.
Er führte von allen Kandidaten den aufwendigsten Wahlkampf und hat gewonnen. Ibrahim Boubacar Keita. Im malischen Fernsehen nennt er seinen Sieg einen Sieg für das Land. Mit 68 Jahren gehört er zum Club der alten Herren, die in Mali bisher schon das Sagen hatten. Er war Premierminister, zuletzt Parlamentspräsident. Am Nachmittag räumt sein Gegenkandidat die Niederlage ein. Angesichts der Krise in unserem Land werden wir das Wahlergebnis anerkennen. Damit helfen wir, die Instabilität Malis zu beenden. Eine Hauptaufgabe des neuen Präsidenten wird der Wiederaufbau der Städte im Norden sein. Geschäfte und Häuser wurden von islamistischen Kämpfern verwüstet. Nach ihrer Flucht traf es deren mutmaßliche Sympathisanten. Fast 500.000 Flüchtlinge warten auf die Rückkehr. Seit mehr als einem Jahr leben sie in Lagern der Nachbarländer oder sind bei Verwandten untergekommen. Bereits im Wahlkampf hat sich Keita für eine Aussöhnung mit den Tuareg stark gemacht. Sie hat mit ihrer Rebellion den Islamisten den Weg bereitet. Dringend nötig ist auch eine Reform der Armee. Keita galt als bevorzugter Kandidat der Militärs. Deren Putsch vor 16 Monaten hat er öffentlich nie kritisiert. Ausbilder der Europäischen Union, darunter auch Soldaten der Bundeswehr, versuchen die malische Armee auf Vordermann zu bringen. Die Sicherheitslücke sollen afrikanische Blauhelmsoldaten schließen und damit einen Teilabzug der französischen Truppen aus Mali ermöglichen.
Er galt als prägende Persönlichkeit und als Mittler zwischen den Parteiflügeln. Der frühere Vorsitzende der Linken, Lothar Bisky, starb heute im Alter von 71 Jahren. Bisky war in den 90er Jahren und von 2003 bis 2007 PDS-Vorsitzender. Danach führte er bis 2010 mit Lafontaine die neu gegründete Partei Die Linke.
Mit dicken und dünnen Brettern kannte Lothar Bisky sich aus. In der Politik hatte er viele davon zu bohren, die meisten davon im Alter. Denn Bisky stieg erst mit fast 50 in die Politik ein, mit der Wende.
So bin ich in die Politik geraten. Halb zog es ihn, halb sank er hin. So war das ja.
Geboren wird er 41 in Pommern, wächst in Schleswig-Holstein auf. Mit 18 geht er in die DDR, studiert Kulturwissenschaften und leitet später die Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Dabei wird er schon mal selbst zum Filmobjekt seiner Studenten.
It's showtime.
1989 gerät er mit einer Rede auf dem Alexanderplatz ins Rampenlicht.
Mein Fehler und der Fehler meiner Generation darf nicht wiederholt werden.
Seine politische Heimat findet er bei der SED-Nachfolgepartei PDS. 1993 wird er deren Bundesvorsitzender, sitzt für sie im Brandenburger Landtag und führt sie schließlich auch in den Bundestag. Einer seiner größten Erfolge. 2007 ist er Mitbegründer der Partei Die Linke und gemeinsam mit Oskar Lafontaine auch deren Vorsitzender. Er geht ins Europäische Parlament und wird Vorsitzender der Europäischen Linken. Erst in den letzten Jahren wird es ruhiger um ihn. Dafür, dass es Lothar Bisky nie in die Politik gezogen hat, hat er es dort lange ausgehalten. Mit ihm verliert die Linke einen ihrer prägendsten und beliebtesten Köpfe.
Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau konnte das deutsche Team heute eine weitere Goldmedaille holen. Olympiasieger Robert Harting ist zum dritten Mal in Serie Titelträger im Diskuswerfen.
Wenn das Trikot am Ende in Fetzen hängt, dann hat der Harting wieder gewonnen. Zum dritten Mal nacheinander wird Robert Harting Weltmeister. 69,11 Meter im vierten Versuch war die Siegweite. Es war ein Kampf gegen die eigenen Schmerzen. Harting hatte schon im zweiten Versuch gute 68,13 Meter abgeliefert, musste sich danach aber weiter mit Rückenproblemen quälen.
Und ich wusste, dass der 68,13 Meter Wurf nicht reicht. Und deswegen war ich noch im Kopf die ganze Zeit bei der Stange, dass ich das dann noch irgendwie wuppen kann.
Der Wille war stärker als der Schmerz. Robert Harting bleibt der unangefochtene König der Diskuswerfer. Im Stabhochsprung der Frauen musste sich Silke Spiegelburg mit Platz 4 begnügen. 4,82 Meter waren heute für sie zu hoch. Weltmeisterin wurde die Russin Elena Isinbayeva. Beim Siebenkampf hat Claudia Rath die Bronzemedaille hauchdünn verpasst. Im abschließenden 800-Meter-Lauf fehlte eine Sekunde zu Rang 3.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 14. August.
Von Westen dehnt sich ein Hoch aus und beschert uns wieder mehr Sonnenschein. In der nordwestlichen Strömung wird es morgen aber nur mäßig warm. Ab Donnerstag fließt wärmere Luft aus südlichen Breiten nach Deutschland und dann steigen auch die Temperaturen wieder. Heute Nacht gibt's vor allem in Küstennähe noch Schauer oder einzelne Gewitter. Meist ist es aber trocken, zum Teil auch klar. Stellenweise bildet sich Nebel. Morgen erwartet uns eine überwiegend freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Im Norden und Westen sind ein paar Schauer unterwegs. Der Wind weht schwach bis mäßig Richtung Küsten, auch frisch, an der Ostsee teilweise stark und in Böen stürmisch. Im Mittelgebirgsraum heute Nacht zum Teil nur einstellige Werte, auf den Inseln bis 15 Grad. Morgen Temperaturen von 18 Grad in Nordfriesland bis 24 Grad im Markgräfler Land. In den nächsten Tagen wird es deutlich wärmer. Im Norden und Nordwesten halten sich zwar noch teilweise dichtere Wolken mit einzelnen Schauern, aber sonst scheint vielerorts die Sonne.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da. Karin Mioska begrüßt Sie dann zu diesen Tagesthemen. Anschluss verpasst, die Gründe für das Mainzer Bahndesaster und ab in die Röhre, die Hyperloop-Visionen des Milliardärs Elon Musk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.